Ja, das Thema für diese Abendstunde ist sehr eng mit dem gestrigen verknüpft. Gestern ging es ja um das Erbe, das reine und heilige Erbe, das wir empfangen haben. Und das Gebetsanliegen war, dass der Herr Gnade schenken möchte, dass wir es auch weitergeben könnten. Und zwar genauso rein und heilig, wie wir es empfangen haben. Und heute geht es eher um die Erben selber, wenn ich so sagen darf, also um unsere Jugend und um unsere Kinder. Und wir wollen auch das lesen, was auf dem Zettel ist, den ersten Punkt. Die Zeiterscheinungen veranlassen bereits, mit Bangen an die Zukunft zu denken. Es wiederholt sich doch beständig, dass jede Generation der ihr folgenden Raum machen muss. Das besagt, dass junge Menschen auch einmal unsere Arbeit und Verantwortung im Gemeindeleben übernehmen werden. Also es ist von Gott festgesetzt, dass wir Menschen geboren werden, dass wir altern, älter werden und dann auch irgendwann sterben und die Erde wieder verlassen. Und da sind auch wir nicht von ausgenommen, sondern das ist der Lauf der Zeit, wie Gott es auch festgesetzt hat und wie schnell die Zeit vergeht. Ich denke, das wird uns immer mehr bewusst, je älter wir auch werden, dass die Zeit dahin rast. Und dann stellt sich die Frage, ja, was ist, wenn wir mal nicht mehr sind? Wenn vielleicht die Alten nicht mehr sind? Oder wir mittlere Generation, was ist, wenn wir nicht mehr sind? Dann machen andere unsere Aufgaben, die wir jetzt machen, und zwar unsere Kinder, unsere Nachkommen, unsere Jugend, die dann die Aufgaben übernehmen wird und die Verantwortung auch tragen wird für die Gemeinde. Das sind ganz normale Aufgaben wie auch die Putzarbeiten, ich denke an die Arbeiten in der Küche, also auch solche Arbeiten, aber auch die Sonntagsschule, auch die Wortverkündigung, auch solche Aufgaben, dann die ganzen Entscheidungen, die als Gemeinde getroffen werden müssen, das werden Sie einmal treffen, weil wir nicht mehr da sein werden. Und wenn wir die Entwicklungen in der Zeit anschauen, in der wir stehen, dann können wir uns selber leid tun. Noch mehr aber unsere Kinder, unsere Jugend. Manche Probleme, Schwierigkeiten, Nöten, denen sie begegnen werden, von denen wir noch nichts wissen oder aber die in der Entwicklung sind und wir sehen manches und sie werden damit konfrontiert werden und das bereitet uns auch Sorgen. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir erkennen, welch eine Verantwortung wir als Ältere, als mittlere Generation auch haben vor Gott, gegenüber unseren Kindern und gegenüber unserer Jugend. Fördern wir sie, schätzen wir sie, stehen wir hinter ihnen, sind wir ihre Familie, tragen wir sie, beten wir für sie, binden wir sie jetzt schon in verschiedene Aufgaben auch mit ein. Es ist etwas ganz Wichtiges, dass junge Menschen Arbeit brauchen. Junge Menschen, sie brauchen Aufgaben. Und es ist so, dass wenn man jungen Menschen keine Aufgaben gibt, dann suchen sie sich Aufgaben und sie werden auch welche finden. Und dann ist immer die Frage, ob man danach so glücklich ist. Junge Menschen, sie brauchen Aufgaben, binden wir sie schon ein in verschiedene Aufgaben, übertragen wir Verantwortung an die Jungen, können sich die Kinder in unserer Mitte gesund entwickeln, auch geistlich entwickeln und vor allem ja das Geistliche, leben wir ihnen ein heiliges Leben vor, dass sie selber auch Appetit und Hunger danach bekommen, dass auch sie dieses Verlangen haben, ein heiliges Leben zu führen. Und wenn ich so an die Vergangenheit denke, dann kann man meinen, dass manches nicht ganz richtig gemacht wurde. vor vielen Jahrzehnten. Ich denke an die Jugend, die wir hatten. Wir waren über 100 Personen. 100 Personen ohne Aufgabe. Vielleicht hat man dem einen oder anderen doch mal eine kleine Aufgabe gegeben, aber im Endeffekt eine große Jugend ohne Aufgabe. Und ja, das Denken ist gefährlich, dass man vielleicht dahin kommt, dass man sagt, ja, so dieses Zwei-Parteien-Denken, ja, dass die Gemeinde und dass die Jugend, ja, und die Jugend, sie ist ja die Gemeinde von morgen, aber so sollten wir nicht denken. Die Gemeinde, sie ist, oder die Jugend ist die Gemeinde von heute. Sie gehört zur Gemeinde von heute. Sie ist Teil der Gemeinde von heute und wir brauchen die Jugend. Jede Generation hat ihren berechtigten Platz in der Gemeinde und so hat Gott es eingerichtet, dass Jung und Alt gemeinsam die Gemeinde auch bilden. Jeder mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Man trägt sich gegenseitig mit seinen Fehlern und so ist auch eine jede Generation auch wichtig. Und jetzt gerade die Jugend, wir brauchen sie, weil sie, ja, sie hat einfach verschiedene Dinge, Vorteile, die wir anderen nicht haben. Wenn ich nur an eigene Erfahrungen denke, als wir in der Jugend waren, wenn es irgendwelche Aufgaben zu tun gab, ich denke vielleicht auch gerade an Hochzeiten, dann wurde gar nicht erst in der Gemeinde gefragt wie heute, sondern in der Jugend gefragt, wer kann diese und jene Aufgabe machen? Und dann war man sofort bereitwillig, man hat es gern getan. Warum nicht? Man hat ja auch Zeit und man wollte sich auch einsetzen und hat es auch gern getan. Die Jugend, sie hat doch Zeit. Ja, heute ist es schon etwas anders, wenn man Kinder hat, wenn man auf die Arbeit geht, vielleicht Schicht arbeitet. Und wenn man fragt, wer kann die Aufgabe machen, dann muss man erstmal einen Gedanken, einen Kalender durchgehen. Geht es bei mir überhaupt? Bin ich vielleicht auf der Arbeit und so weiter? Also ein großer Vorteil der Jugend, dass sie Zeit hat, vielleicht keine Familie hat, noch nicht so im Berufsleben steht und auch noch nicht so ausgelaugt ist von manchem, was im Leben begegnet. Sie haben Kraft, sie haben Ausdauer und das brauchen wir in der Gemeinde. Darum ist die Jugend auch heute sehr wichtig. Sie, Bruder Vogt sagte das mal, die Jugend ist das Zugpferd der Gemeinde. Ja, die mit der Kraft auch vorangehen, ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Und ja, ich wünschte, dass wir, oder wir brauchen den Blick des Paulus, der den Timotheus gesehen hat. Ich denke oft, der hat so viele Gemeinden besucht und da waren doch, da können wir uns sicher sein, viele geistliche Geschwister mit einem festen Stand, aber er hat diesen jungen Timotheus gesehen, hat es für gut angesehen. Er hatte ihn seinen Eifer gesehen, er hat seinen Hunger gesehen und er hat es für gut angesehen, ihn auch in diese Arbeit zu integrieren, ihn teilzuhaben, ihm Verantwortung auch zu übergeben. Und ja, wir brauchen diesen Blick, dass wir die Jungen sehen und auch sie einbinden. Die Frage ist immer, ob wir auch selber wollen, ob wir bereit sind, auch Verantwortung und Aufgaben abzugeben. Es geht nicht darum zu sagen, so jetzt gebe ich das einem Jungen, damit ich selber frei bin. Nicht solche Gedanken, aber gemeinsam Aufgaben tun, gemeinsam die Last tragen. Der zweite Punkt, die gegenwärtigen Nöte machen es bereits deutlich, dass die uns folgende Generation mit schwierigen Problemen und ernsthaften Entscheidungen konfrontiert werden wird. Man denke hier an Daniel 3 und da wollen wir auch ein paar Verse daraus entnehmen, nicht allzu viel aufgrund der Zeit, aber ein paar Verse. Daniel 3, mal den ersten Vers. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es im Tal Dura in der Provinz Babel aufstellen. Dann die Verse 5 und 6. So verkündet jetzt der Herold des Königs, wenn ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel hören werdet, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Stand, Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und dann ein etwas längerer Abschnitt, die Verse 10 bis 18. Ab Vers 10. Du hast einen König erlassen, also es wird jetzt dem König gesagt, Nebukadnezar, dass alle Menschen, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel hören, niederfallen und das goldene Standbild anbeten. Wer aber nicht niederfällt und es anbetet, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel gesetzt hast, Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deine Götter nicht und beten nicht das goldene Standbild an, das du hast aufstellen lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen, und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sagte zu ihm: Wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, mein Gott nicht ehren und das goldene Standbild nicht anbeten, das ich aufstellen ließ? Wohlan, schickt euch, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel hören werdet, dann fallt nieder und betet das Standbild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten sollte? Da sagte Schadrach, Meschach und Abednego zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Sieh, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen, dazu auch aus deiner Hand erretten. Und wenn er es nicht will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild, das du hast aufstellen lassen, anbeten werden. Eine Geschichte, die uns wohl bekannt ist. Wir lasen, dass Nebukadnezar ein großes Standbild aufstellen ließ und befahl, dass jedermann im Land sich davor beugt, niederfällt und es anbetet. Und dann lesen wir hier von diesen drei jungen Männern, die das nicht getan haben. Und sie werden herbeigerufen, und das ist Widerstand gegen die Obrigkeit, Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit. Wir wissen selber, was das alles bedeuten kann. Das kann Gefängnis bedeuten, das kann Tod bedeuten. Und die drei jungen Männer, die waren sich dessen sehr wohl bewusst, auf was sie sich da einlassen. Und dann fiel mir auf, dass der König ihnen eigentlich nochmal eine Chance geben will und sagt: Aber jetzt nochmal, hier ist das Standbild. Und wenn ihr das hören werdet, dann fallt nieder. Und die sagen: Das brauchen wir gar nicht. Ja, also da brauchen wir nicht nochmal eine Chance. Also wir werden auf jeden Fall nicht uns vor diesem Standbild und vor dir beugen, denn wir haben nur einen Gott. Also diese Entscheidung haben sie getroffen. Und ich musste an eine Geschichte denken, die meine Großeltern, denke ich, mir erzählt haben, als ich klein war. Ich habe sie öfters gehört, weiß nicht genau, wo es war und wann es war. Vielleicht kennen wir die Geschichte. Da geht es, wir wissen, es gab Zeiten, wo es auch verboten war, sich zu versammeln, das Wort Gottes zu verkündigen und zu hören. Und gab es doch Menschen, die es auch heimlich gemacht haben. Und dann war da so eine Versammlung, wo man sich versammelt hat und heimlich und still und leise Gottesdienste durchgeführt hat. Und auf einmal geht die Tür auf und Soldaten stehen in der Tür. Und alles hat sich erschrocken. Und die Soldaten, ja, die sehen an der Wand, ich meine, es war ein Bild von Jesus, so habe ich es in Erinnerung. Und da haben sie das Bild von der Wand gerissen und haben es auf den Boden geworfen. Und haben gesagt, ein jeder soll rausgehen und auf das Bild spucken. Und da so ist einer nach dem anderen, hat den Raum verlassen, hat auf das Bild gespuckt, aber sein Leben gerettet. Und dann kam da ein kleines Mädchen oder ein Mädchen, junges Mädchen. Sie konnte es nicht. Und sie hat sich niedergebeugt, hat das Bild aufgehoben, hat es abgewischt und hat es geküsst und wurde erschossen. Ein junges Mädchen, das vor einer schweren Entscheidung stand, aber das den Mut und die Kraft hatte und die Treue zum Herrn Jesus, um die richtige Entscheidung auch zu treffen. Welche Entscheidungen werden unsere jungen Leute treffen müssen? Einmal treffen müssen, wir wissen es nicht. Es gibt manche Entwicklungen, wir wissen nicht, wie es mit anderen Religionen mal sein wird, die hier immer stärker Fuß fassen. Wir wissen nicht um Gesetze, die vielleicht noch kommen werden. Wir wissen viele andere Dinge nicht. Wir wissen nicht, welche Entscheidungen sie für die Gemeinde irgendwann mal treffen werden müssen, vor welchen Fragen sie sich befinden werden. Werden sie die Kraft haben, für die Wahrheit einzustehen? Werden sie das Wort Gottes immer noch vertreten in seiner Reinheit und Heiligkeit? Und wir brauchen eine geistlich starke Jugend. Junge Menschen, die heute mit ganzem Herzen und ganzer Kraft ihren Heiland lieben und auch ihm nachfolgen. Der dritte Punkt. Wir bleiben es unseren jungen Leuten schuldig, sie zu schätzen, zu lieben und sie betend mit gewissen Aufgaben, aber auch mit den mancherlei Lasten und Nöten vertraut zu machen. Das ist eine Bibelstelle, 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 17 wollen wir auch lesen. 1. Johannes 2, 12 bis 17. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, ihr Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut und des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also einige Punkte, die wir auch schon erwähnt haben, aber in diesem Wort fiel mir auf, hier heißt es ja auf die jungen Männer und Frauen, also auch die Jugend, will ich sagen, heißt es, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid. Und die Jugend, etwas, was sie auszeichnet, ist Stärke, sie sind jung, sie sind stark, sie können das Wort Gottes behalten, sie können lernen, und Gott kann sie auch formen. Ja, man sagt, junge Menschen kann man leichter formen wie alte Menschen, und so sind sie auch in Gottes Hand. Gott kann sie gebrauchen, kann sie formen, und ihr seid stark. Und da sind auch manche Gefahren, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, Hochmut des Lebens, manches, womit vor allem auch die jungen Menschen konfrontiert werden, mit was sie sich auch auseinandersetzen müssen. Wir lasen aber auch hier, dass es unsere Aufgabe als Gemeinde ist, die jungen Menschen auch mit den Lasten und Nöten vertraut zu machen. Dass die jungen Menschen auch, man sagt, die Kinder, das ist ihr Vorrecht, die Unbeschwertheit, aber das Jugendalter, man wird erwachsen, und darum kann man auch langsam heranführen, kann man zeigen, auch die Nöte, die Schwierigkeiten, die man auch als Gemeinde hat, und auch zeigen, wie damit umzugehen ist, dass sie auch lernen, auch so jung, wie sie noch sind, einfach im Hinblick auf das, dass auch sie einmal die Verantwortung haben werden über die Gemeinde, dass sie auch lernen, mit Nöten umzugehen und sie zu tragen, dass sie lernen, in allen Dingen auf Gott zu vertrauen, nach dem Willen Gottes zu fragen, ihn zu erkennen und danach zu handeln, dass sie danach forschen. Und das sollen doch wir vorleben jetzt. Und sie sollen es sehen, und sie sollen sehen, dass Gott auch so ein Verhalten segnet und wie Gott es segnet. Ich denke gerade auch wieder an die drei jungen Männer im Feuerofen. Was haben sie für eine Erfahrung gemacht mit Gott, weil sie sich zu Gott bezeugt haben? Und sie sind ein Vorbild bis heute, den jungen Menschen. Wir beten. Wir beten um gottesfürchtige junge Menschen, die Gottes Stimme erkennen und sich zu höheren Zwecken rufen und gebrauchen lassen. Hier ist an die so überaus notwendige Seelengewinnung zu denken. Und auch hier wollen wir 1. Samuel 3 aufschlagen. 1. Samuel 3 und die Verse 19 bis 21 lesen. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Also Samuel entwickelte sich zu einem gottesfürchtigen Menschen, den Gott gebrauchen konnte. Und mir ist es immer wieder so wichtig, wenn ich das lese, dass es heißt, das Wort Gottes war rar. Es war eine Zeit, wo das Wort Gottes nicht verkündigt wurde, wo keine Offenbarungen waren, wo keine Propheten waren. Und der Samuel hatte gar keine Vorbilder. Ja, wir lesen von den Söhnen Elis, was für Gräueltaten sie taten, also die eigentlich seine Vorbilder hätten auch sein können. Der Eli selber, wissen wir auch, dass er die Augen zugemacht hat und nicht schauen wollte, was seine Söhne taten. Und trotzdem konnte Gott Samuel zu ihm reden, ihn gebrauchen, ihn formen. Und es zeigt auch, es ist sehr wichtig, das Umfeld, in dem unsere jungen Menschen aufwachsen. Aber letztendlich, die Entscheidung trifft jeder Mensch für sich selber. Auch die Jugendlichen, auch die Kinder, sie müssen einmal die Entscheidung treffen, ob sie sich dem Herrn öffnen, seinem Wirken, ob sie sich von ihm gebrauchen lassen wollen. Und hier hieß es auch vom Samuel, dass der Herr mit ihm war und ja, dass der Herr durch ihn reden konnte. Und so brauchen doch auch wir heute junge Samuels, die Gottes Stimme hören, verstehen und auch bereit sind, sich von Gott führen zu lassen. Welche Aufgabe der Herr für einen hat, das weiß man nicht. Aber die Bereitschaft, sie muss da sein. Und Gott, er sieht die Bereitschaft. Und wenn er sieht, dass die ein oder andere Aufgabe zu tun ist, dann weiß er, da ist jemand, der bereit ist und er kann führen. Wir beten um einen festen Glaubensstand, um ihre geistliche Vertiefung und die so notwendige Entschiedenheit, dass unsere Jugend in ihrem Glaubensstand fest wird, im Geistlichen vertieft wird und diese Entschiedenheit auch aufweist und hat und trägt. Und ich dachte so an das Wort, das gestern gelesen wurde, Hebräer 13, Vers 9. Ich will es nochmal lesen. Ich meine es nicht explizit auf die jungen Menschen, sondern eigentlich auch für uns alle. Da hieß es so, lasset euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch die Gnade, nicht durch Speisen, davon keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Also wir beten, dass die Jugend fest wird im Glaubenstand. Und hier heißt es, lasst euch nicht mit mancherlei fremden Lehren umtreiben, denn das ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Denn, das heißt, wir werden nie fest werden, wenn wir uns mit allerlei Dingen beschäftigen. Wir wollen uns mit der Lehre Gottes beschäftigen, mit der einen wahren Lehre und dass der Herr uns darin vertiefen kann und darin stärken kann und sicher machen kann in seiner Lehre. Nur so nebenbei, ein festes Herz, einen festen Glaubensstand. Und drittens, wir wollen betend daran denken, dass unsere junge Generation doch die zukünftige Gemeinde sein soll. Gott kann große Dinge durch sie wirken. Also wie gesagt, die Jugend gehört schon heute dazu, aber in dem Sinne, dass sie einmal die Verantwortung tragen werden. Wir werden nicht sein. Ja, wir sagen so, wir müssen heute schauen, wie alles geht und wir müssen Entscheidungen treffen, aber wir werden irgendwann mal nicht sein und andere werden Entscheidungen treffen und dass sie diese Entscheidungen auch mit Gott treffen und mit Gott fällen. Ja, so will ich nochmal kurz die drei Gebetsanliegen vorlesen. Wir beten um gottesfürchtige junge Menschen, die Gottes Stimme erkennen und sich zu höheren Zwecken rufen und gebrauchen lassen. Hier ist an die so überaus notwendige Seelengewinnung zu denken. Wir beten außerdem um ihren festen Glaubensstand, um ihre geistliche Vertiefung und die so notwendige Entschiedenheit. Und drittens, wir wollen betend daran denken, dass unsere junge Generation doch die zukünftige Gemeinde sein soll. Gott kann große Dinge durch sie wirken. Und so wollen wir uns auch die Zeit nehmen, um dafür zu beten.